Ja! Ach, wenn Vargas dran war, die Schweiz gleicht aus.
Amdouni.
Ja!
Kanji.
Er hat so viele Vorzüge, Kanji. Er scheitert erneut.
Und es...
Koppelheld!
Mach ihn.
Iten. Ja! Ja!
Und Ruben, mach ihn. Mach ihn, Ruben. Mach ihn. Ruben Vargas. Vargas.
Ja! 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 Die Schweiz steht im Viertelfinale! Ja! Ruben Vargas schießt die Schweiz in den Viertelfinal! Wahnsinn! Wahnsinn! Die Schweiz schreibt Fußballgeschichte! Wahnsinn! Wahnsinn!
Herzlich willkommen zur 10. WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Dominik Wiemel und ich sind zurück in unserem Hotel in Vancouver. Und Dominik, wir haben heute eine ganze Menge zu besprechen. So viel, dass ich im Moment noch ehrlich gesagt ein bisschen überfordert bin. Aber ich hoffe, wir kriegen das hin, das Spiel, die 120 Minuten, das Elfmeterschießen gegen Kolumbien, den historischen Viertelfinaleinzug der Schweiz bei dieser WM einigermaßen in irgendeine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Das kriegen wir hin, oder?
Irgendwie werden wir es herbekommen, obwohl wir uns ja beide fühlen, wie wir irgendwie 120 Minuten in der Beine hätten, aber im Kopf. Also irgendwie sind wir K.O., aber wir jetzt können zurück in unser Hotel kommen, ein bisschen Luft einatmen, ein bisschen die Beine vertreten und vor allem...
Wir haben uns mit Zucker versorgt. Ich sehe da hinten bei dir, der Marsriegel ist schon gegessen, die Cola ist angebrochen, mein Cold Brew Kaffee ist auch angebrochen, ich habe noch Zuckerstangen gekauft und habe auch noch eine Cola. Damit sollten wir es schaffen, die nächsten Minuten über die Runden zu bringen, ohne dass hier jemand einschläft.
Ich glaube auch, ich bin zuversichtlich.
Also, lass uns über das Spiel reden, über den Sieg der Schweiz und lass uns ganz hinten anfangen. Die Schweiz gewinnt nach den Elfmetertoren von Granit Xhaka, von Zeki Amdouni, von Cedric Itten und von Ruben Vargas 4-3 im Elfmeterschießen gegen Kolumbien und steht im Viertelfinal der Weltmeisterschaft. Das ist Schweizer Fußball und Schweizer Sportgeschichte.
Ja, es ist nichts weniger als das. Es ist ein absolut historischer Moment, nicht nur für den Fußball, wie du so richtig hast gesagt. Ich glaube, für den ganzen Schweizer Sport. Wir haben ja vorher ein bisschen davon gehabt, was das so ein bisschen bedeutet, oder? Und es ist ja schon lustig, auch im Vorfeld, wie man zum Teil dieser Mannschaft ist entgegentreten. Viele Leute haben noch so ein bisschen den Hockey-WM-Final-Einzug gehabt und haben ja gerne so die Mannschaft aufgejubelt, die es jetzt da im Hockey zum x-ten Mal im Finale geschafft und hat es aber auch ein bisschen dazu genutzt, auf dieser Schubmannschaft zu reiten. Und das, was heute die Schweiz erreicht hat, ist natürlich viel grösser als jeder Eishockey-WM-Final. Das ist ihre absolute Weltsportart. Ist mir jetzt unter der besten 8 als immer noch relativ kleines Land. Ich meine, mit 9 Millionen Einwohnern. Kolumbien hat über 50 Millionen Einwohner. Also, das ist schon sensationell.
Kleinen Gruß an all diejenigen, die mir entweder schon geschrieben haben oder die jetzt vielleicht gerade am Computer sitzen und in ihr Mailprogramm hacken, dass die Schweiz 1954 im WM-Viertelfinal gestanden hat. Es ist, glaube ich, okay, wenn wir das mal ausklammern.
Absolut.
Dominik, ich stelle dir eine ganz klassische Frage, die ich heute 100-mal gehört habe. Die klassische Sportjournalistenfrage oder die Formulierung, nimm uns doch mal mit. Nimm uns doch mal mit in deinen Kopf, als das Elfmeterschießen nicht nur begonnen hat, sondern vor allem als Ruben Vargas dann der letzte Schweizer, der geschossen hat, angelaufen hat und getroffen hat und damit klar war, dass die Schweiz weiterkommt.
Ja, du hast mich ja vorher noch schnell gefragt, ob ich irgendein Gefühl hatte vor dem Penalty-Schiessen. Und ich bin ja schon oft nicht um eine Prognose verlegen, aber in dem Moment habe ich irgendwie gar nichts gefühlt. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich auch noch mit meinem Text beschäftigt war, mit meinem Matchbericht, dass man schon da relativ viel hat geschrieben und schon relativ viel hat gedacht. Und dass man irgendwie nicht noch mit dem Hirn irgendwo Platz hat, sich noch Gedanken zu machen, wer das Penalty-Schiessen gewinnt. Aber tatsächlich, als dann der Ruben Vargas ist angelaufen, habe ich eigentlich gedacht, er wird ihn machen. Er ist lustigerweise am Sonntag noch bei uns gewesen, vor den Schweizer Medien, vor allem Schweizer Medien, und da ist um ein mögliches Penaltyschiessen gegangen. Er hat ja auch schon getroffen in einem Penaltyschiessen. Er hat auch gesagt, ja, wenn ich da auf dem Platz würde stehen, würde ich sicher auch schiessen. Und ja, er hat so wirklich so ein bisschen die Sicherheit schon dort ausgestrahlt. Ist natürlich einfach in einem kleinen, kargen Raum vor irgendwie 20, 30 Nasen, als dann wirklich im Stadion vor 50.000 davon die allermeisten Kolumbianer, die jetzt in dem Moment, wo du vor der Mittellinie zum Elfmeterpunkt läufst, auspfeifen. Also es ist natürlich schon etwas ganz anderes, aber hat man wirklich so ein gutes Grundgefühl vermittelt. Und ich meine, wie in einen Nerv verwandelt, ist absolut souverän gewesen.
Du hast mich vorhin auch gefragt, was mein Gefühl war. Und ich habe eigentlich nach dem ersten verwandelten Elfmeter, wirklich der allererste Elfmeter, der geschossen worden ist von Granit Xhaka, der hat ja auch so eine kleine Historie, was Elfmeterschießen angeht bei großen Turnieren. 2016 bei der EM gegen Polen verschossen, hat auch eine Zeit lang überhaupt gar keine Elfmeter mehr geschossen. Der Torwart war dran, aber er geht halt trotzdem rein. Da war eigentlich mein Gefühl dann gut. Und in der Zwischenzeit ist mir noch eingefallen, mein Hauptgefühl während des Elfmeterschießens war eigentlich Hunger. Weil ich habe dann während dem Spiel gemerkt, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Ja. Das ist irgendwie, ich hatte einen Kommentar auf der einen Seite von meinem Monitor für den möglichen Fall des Ausscheidens. Dann hatte ich die Einzelkritiken, die Spielernoten auf der anderen Seite und habe irgendwann gemerkt, dass ich überhaupt keinen Gedanken mehr fassen kann und mich gar nicht mehr konzentrieren kann. Bis mir dann eingefallen ist, dass der kleine Blueberry Crumble das einzige ist, was ich bis um 3:30 Ortszeit hier am Nachmittag gegessen habe. Und dann nach dem Bagel und nach dem verwandelten Elfmeter von Granit Xhaka war das Gefühl dann deutlich besser.
Also wo hast du den Bagel noch hergehabt?
Den habe ich in dem Café geholt, als wir vorm Spiel noch. Ah nee, den habe ich hier vorne im JJ Bean geholt.
Aber, da hast
den habe ich ganz lange in der Tasche gehabt.
So ist das.
Okay. Das Elfmeterschießen. Die vier Schützen habe ich genannt. Manuel Akanji ist der eine Schweizer, der nicht getroffen hat, ist dann später nicht mehr ins Gewicht gefallen. Aber wir haben in den letzten Tagen, hat Murat Yakin erzählt und auch die Spieler jetzt im Nachgang an das Spiel, es hat einen Workshop gegeben. Denn natürlich ist so ein Elfmeterschießen Thema bei einem Turnier. Das ist extrem wichtig. Das ist eigentlich auch was man nicht simulieren kann. Man kann wahrscheinlich 100 Elfmeter schießen, aber wenn einen 60.000 Kolumbianer und Kolumbianerinnen auspfeifen, das kriegt man in keinem Training der Welt hin. Und Murat Yakin wollte nicht so viel drüber reden, über den Workshop, den sie gemacht haben, beziehungsweise gar nicht. Aber die Spieler haben jetzt so einen kleinen Einblick gegeben. Man hat zum Beispiel gesehen, es ist nie ein Schweizer alleine zum Punkt gelaufen. Es ist immer Begleitung mitgekommen. Alle Ablenkungen von den Kolumbianern sind abgeblockt worden von denen, die mitgegangen sind. Es hat so ein paar kleine Sachen, die man einstudiert hat, auf die man sich berufen hat. Der Torhüter-Trainer Patrick Folletti war zuständig. Auch, dass man nach dem Schuss in Empfang genommen wird von der Mannschaft. Und man hat schon das Gefühl, also wir würden jetzt anders reden, wenn es nicht funktioniert hätte, aber so wie die Schweizer geschossen haben, die Schützen, das war schon souverän, das war sicher in den Fällen.
Ja, das ist es. Rakanji definitiv nicht, wobei der hat etwas gemacht, was man auf keinen Fall darf machen im Penalty-Schiessen. Er hat sich ja vorgenommen, in die linke Ecke zu schiessen, hat aber halt schon gesehen, dass der Goalie bis jetzt immer in die linke Ecke ist gehechtelt und hat sich dann während dem Anlauf umentschieden. Und so hat er auch geschossen. Er hat in keine Ecke geschossen, sondern drüber. Oder? Und das war ein kläglicher Versuch gewesen. Das ist klar. Er hat dann auch gesagt, er wird nie mehr antreten. Auch er hat ja eine Vorgeschichte. Er hat im EM-Halbfinale vor zwei Jahren Viertelfinale gegen England hat er schon verschossen gehabt. Aber das zeigt, er hat sicher etwas gemacht, was nicht darfst. Aber sonst so hat es schon gewirkt. Ich meine, es gibt schon den einen oder anderen Trick. Also zum Beispiel, wenn der Schiri pfeift, dass du darfst schiessen, lass dir Zeit, du da bestimmen, wenn du antrittst. Wenn du Anlauf nimmst, lass dich nicht hetzen. Das sind so Sachen, du tief durchatmen. Das ist natürlich ein Trick. Und ja, ich glaube schon, dass sie jetzt die Kleinigkeiten, dass sie die zumindest mitnehmen können. Schlussendlich bleibt es aber dann einfach ein reines Nervenspiel. Die haben sie glücklicherweise bewahrt.
Wenn man auf die vier erfolgreichen Schützen guckt, Xhaka, Amdouni, Iten, Vargas, dann erzählt das auch ein bisschen die Geschichte von dem ganzen Spiel. Granit Xhaka natürlich der Captain, der sowieso immer vorne weggeht. Ruben Vargas, eine Stütze von dem Team. Aber Cedric Iten, Zeki Amdouni, beide souverän getroffen. Zeki Amdouni, als hätte er nie was anderes gemacht, als in einem WM-Achtelfinal zu stehen und Elfmeter zu schießen. Also in dem Spiel besonders hat es nicht nur die gebraucht, die eigentlich meistens von Anfang an auf dem Platz stehen, sondern auch die reingekommen sind und eigentlich die ganze Bank, das ganze Team.
Ja, und das ist ja schon ein bisschen eine Geschichte von dieser Schweizer WM, dass es halt relativ viel braucht. Also das Trend oder andere schon sein Glanzmoment hatte, hingen natürlich den grossen Figuren, wie im Mansambi, der aber jetzt verletzt ist, ausgefallen, wie im Nakanji, wie mit dem Nelvedi, der ja absolut herausragende WM spielt, hingen Xhaka, Freuler und so weiter. Auch sie hat es heute gebraucht, die Einwechslung, oder? Also, wir haben ja schon immer ein bisschen davon geredet, dass es vielleicht die breiteste Mannschaft ist in Schweizer Gesicht. Aber man hat dann auch müssen merken, sie tun sich halt gleich relativ schnell aus. Eben, Mansambi, verletzt gefällt. Vargas und so haben sich ja auch am Vortag im Abschlusstraining wieder Mansambi verletzt. Die hat man immerhin, die können eingewechselt werden. Ja, und dann kommt halt ein Widmer, wo man schon merkt, stoßt an Grenzen gegen einen so physischen Gegner.
Miro Muheim.
Bei ihm hat man es am deutlichsten gemerkt. Also, der Ricardo Rodriguez hat auch nicht sein bestes Match gehabt, aber der Muheim ist dann noch einmal deutlich abgefallen im Vergleich zum Rodriguez. Ich meine, schon der Embolo hat sich ja schwer da gegen die zwei Schränke von innen verteidigt. Das muss man sagen. Also, es sind absolute Viecher, die natürlich auch noch hart spielen. Also, das ist für keinen einzigen Stürmer schwierig. Also, schon für Embolo sehr schwer gewesen.
Also, die eine Statistik, die mir geblieben ist und wahrscheinlich für auch noch für längere Zeit bleiben wird, ist, dass Kolumbien eine Mannschaft ist, die dem Gegner im Schnitt knapp einen Torschuss pro Spiel zugesteht. Also das sagt, wie die verteidigen und wie schwer das ist für sämtliche Stürmer und Offensive.
Ja, es stimmt ja fast. Also in den 90 Minuten hat die Schweizer einen Torschuss gehabt. Das war nach 30 Minuten gewesen. Irgendwie bezeichnenderweise auch nach einem Ballgewinn vom Rieder und nach einem dementsprechend auch einem kolumbianischen Fehler. Und sonst ist es halt schon sehr schwierig zum Durchkommen gewesen. Und darum, dementsprechend ist es so nicht überraschend, hat sich der Ritten schwer da. Aber ich habe schon gefunden, dass sie jetzt tendenziell vorsichtige Wechsel gewesen, allesamt, vom Jakin. Man hat sich auch überlegen können, Trocka vorzubringen, wo vielleicht ein bisschen das Spezielle, so ein bisschen vielleicht das gewisse Etwas ist etwas, wo man den Ausdruck kann, ein bisschen zu viel brauchen.
Aber bringst du als Trainer, wenn du ihn schon mal gebracht hast, du hast vielleicht nicht das bekommen, was du dir erhofft hast, in einem Achtelfinale, bringst du dann nochmal den Spieler? Also da kann ich dann schon nachvollziehen, dass man vielleicht das Element haben will, aber dann sagt, hey, es ist jetzt nicht irgendein Gruppenspiel.
Kann ich auch nachvollziehen. Aber du weißt ganz genau, wie es wäre gelaufen. Und du weißt auch, dass ihm die Einwechslungen, je nachdem, wenn dort der Chaka, wie er hätte den Ball verloren, aber wenn der Kolumbianer all den Schweizern in den Gefallen macht, den wirklich drüber zu holen, ja, der weiss, wie es läuft. Oder der fliegt ihm dann plötzlich die Wechsel gleich noch um die Ohren. Aber ja, es ist so einfach, wie es wirklich ist. Hat er jetzt in dem Fall auch etwas richtig gemacht. Eben auch gerade Iten, der getroffen hat, der eingewechselt wurde. Vargas hat im Penalty Schiessen getroffen, der eingewechselt wurde. Und eben der Ramduni.
Und eben, also ich habe es in den Einzelkritiken geschrieben, die Geschichte von Cedric Iten ist dann schon bemerkenswert. Also einer, der vor ein paar Wochen mit Fortuna Düsseldorf aus der zweiten deutschen Bundesliga abgestiegen ist, sich wahrscheinlich entfernte Hoffnungen auf die WM gemacht hat, aber sich natürlich überhaupt nicht sicher sein konnte, kommt in dem Moment rein, trägt dann seinen Teil zu dem historischen Sieg bei. Also das ist eine coole Geschichte.
Ja, ist eine schöne Geschichte. Er ist so einer, der ja schon nur der Traum in Erfüllung ist gegangen, dass er überhaupt dabei sein konnte. Er ist auch einer, der überhaupt nicht leichte Jahre hinter sich hat, wo das Biber nicht mehr so einfach hatte, wo der Schritt gemacht hat in die zweite Bundesliga, wo der eine oder andere denkt, was macht er eigentlich da? Wo aber das jetzt völlig hat genützt, die Chance, obwohl er ist abgestiegen mit Düsseldorf, wo jetzt ja auch in die Bundesliga wechseln kann. Das ist natürlich immer schön, oder? Wenn so die sehr dankbaren, die gutmütigen Spieler, die überhaupt kein Problem machen, die einfach jeden Tag da sind, präsent sind, wenn sich die auch mal belohnen können.
Wenn wir die Geschichte von dem Spiel erzählen, dann müssen wir eigentlich nicht beim Anpfiff anfangen, sondern knapp 24 Stunden vorher. Wir haben vor ein paar Tagen hier auf der Couch gesessen, wo wir jetzt auch sitzen, und wir haben darüber diskutiert, über den Jetzt-oder-Nie-Moment. Es ist sehr, sehr glatt gelaufen für die Schweiz und man konnte wirklich der Ansicht sein, alle Spieler sind fit, die Leistung gegen Algerien war gut, Kolumbien hat einen Tag weniger Zeit, musste noch fliegen, hat eine Grippewelle, es sind nicht da alle fit. Mit dem Gefühl bin ich dann gestern zur Pressekonferenz der Schweizer gegangen und da ist die Stimmung dann relativ schnell gekippt, an dem nämlich der Mediendirektor Adrian Arnold, bevor Murat Yakin auch nur ein Wort gesagt hat, das Kader-Update präsentiert hat und da hieß es dann, Ebischer und Jaques sind fraglich, das war klar, das war schon länger bekannt.
Das war nicht unbedingt der Stimmungskiller gewesen, oder?
Das war nicht der Stimmungskiller, nein. Aber dann hat er gesagt, dass sich im Training drei Spieler verletzt haben, nämlich Ruben Vargas, Jibril Sow und Johan Mansambi. Das war dann am ehesten der Stimmungskiller und hat uns alle so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil, dass sich ein Spieler im Abschlusstraining verletzt, kann passieren. Aber da wird nicht äußerst intensiv trainiert, weil man natürlich weiß, es kommt dann das Spiel. Aber dass sich drei Spieler verletzen, dann war die Frage, sind jetzt alle drei zusammengeprallt? Haben sich alle drei unterschiedlich verletzt, weil der Verband auch sich nicht dazu geäußert hat, ist dann natürlich irgendwann auch mal jemand auf die Idee gekommen, okay, vielleicht ist es ein Fakt, vielleicht ist es eine Schlägerei gewesen, keiner weiß es. Aber dass natürlich dann die ausfallen, hat natürlich so die ganze Voraussetzung für das Spiel mehr oder weniger umgekehrt. Wo man dachte eigentlich, Kolumbien könnte eigentlich im Nachteil sein mit dem, was vor dem Spiel passiert ist, war es plötzlich dann bei der Schweiz, okay, vor allem ohne Johan Mansambi ist es eine ganz andere Voraussetzung.
Vor allem er. die anderen vier Personalien finde ich okay. Der Vargas spielt auch ein super Turnier, ist ein sehr wichtiger Spieler.
Auch vier Scorerpunkte.
Seit Jahren, also. Das stimmt. Und das ist ein leichter Dämpfer. Aber es ist natürlich vor allem um einen Mann Sambi gegangen. Der Murat Yakin hat heute dann auch eine Pressekonferenz nicht den besten Spieler genannt, hat aber dann schon gemerkt, oh, das ist vielleicht eine mutige Aussage, hat es dann schon noch so zurechtgebogen, aktuell vielleicht auch, weißt du, so der formstärkste beste Spieler, so hat er es gefunden. Aber ja, er hat es einen Schock genannt, der Yakin, vorher, bei der Medienkonferenz.
Michel Ebischer hat auch, der war, hat vor dem Spiel noch beim SRF im Interview gesagt, dass es natürlich, also er hat auch gesagt, man hat sich dann irgendwann natürlich erholt, aber er hat dann schon auch so ein bisschen einblicken lassen und das im ersten Moment, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn so ein Spieler im Abschlusstraining sich schwer verletzt am Knie, man wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, was er hat. Es ist nichts Größeres passiert, er hat eine Prellung. Aber logisch ist es das, was auch was mit einer Mannschaft macht, dass es ein Schockmoment ist im ersten Moment.
Gerade nach dem Turnier, wo er gespielt hat, der Yakin hat heute auch erzählt, sagen natürlich gestern auch die taktischen Sachen trainiert, die Spielphase, das haben sie alles noch mit dem Mansambi trainiert, weil man davon ist ausgegangen, dass er heute auf dem Platz steht, oder? Und er hat sich wirklich offenbar ganz am Schluss vom Training noch verletzt, oder? Sprich, Yashar ist jetzt für ihn reingerückt ins offensive Mittelfeld. Hat man auch nicht trainieren mit ihm. Es sind zwar so Details, ist jetzt gut gegangen, aber es ist natürlich auch ein Faktor, der alles zu dem hat beiträgt, dass man jetzt schon vor dem Match so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, vielleicht sind das jetzt die zwei, drei Details, die werden fehlen.
Adon Yashari, Murat Yakin schwärmt auch von ihm immer wieder und sagt, dass es ihn eigentlich fast auch schon trifft, ähnlich wie die Situation wie bei Dennis Zakaria, dass er für ihn nicht so richtig einen Platz findet. Er hat ihn jetzt im offensiven Mittelfeld eingeplant, er war dann schon vor Remo Freuler, Granit Xhaka, aber es hat nicht funktioniert. Also die Kombination hat man auch das Gefühl, wenn Yashari und Xhaka auf dem Platz stehen, hat noch selten funktioniert. Aber es ist schon so, dass es irgendwie mit ihm nicht das gleiche Spiel war, der Schweiz, was wir in den letzten Spielen gesehen haben.
Ja, also das mit selten funktionieren, teilen nicht ganz. Ich meine, es hatten ganz wenige Chancen, die sie zusammen haben gespielt. Ich habe gefunden, das hat das eine oder andere Mal gar nicht so schlecht ausgesehen. Ist überhaupt nicht, ist ja in Regel ein Testspiel gewesen, wenn ich mich richtig mal erinnere. Aber was natürlich heute hat gefällt, also du hast 5 Spieler im Mittelfeld gehabt und 4 davon sind eigentlich zentrale Mittelfeldspieler. Ich meine, auch der Rieder, der klar hat er schon aussen gespielt, aber rein von seinen Fähigkeiten her hat er seine Stärken auch eigentlich auch im Zentrum. Das hat man ja auch gemerkt, als er in der zweiten Halbzeit ins zentrale Offensive Mittelfeld konnte rücken, ist er besser geworden. Und das hast du auch dieser Mannschaft angemerkt. Es war statisch, es war berechnend. Du bräuchtest natürlich einen, der in die offenen Räume gehen kann. Das kann natürlich die Yashari nicht. Für das ist jetzt wenig dynamisch. Eben,
also an Dynamik war eigentlich Dan und Doi auf dem Platz.
Der
also der Einzige.
Genau. Oder? Aber das war ja wie irgendwie auch klar gewesen. Ich glaube auch, das haben sie ein Stück weit euch aufgenommen. Dafür hast du probiert, halt mehr Kontrolle zu haben über das Spiel. Das ist ja in der ersten Halbzeit eigentlich auch relativ gut gelungen. Ja, die Schweizer waren harmlos gewesen, aber Kolumbien war schon harmlos gewesen. Es ist für alle Leute, die nicht Kolumbianer sind oder Schweizer, ein langweiliges Spiel gewesen. Man kann es nicht anders formulieren. Ich finde, ja, hat der Yashari sein Teil dazu beigetragen. Also, klar ist er nicht auf dieser Position daheim. Das wird er auch nie sein, für das hat er nicht Anlagen. Aber er hat eben auch heute, wie einer von vielen aus der zweiten Reihe, sein Teil dazu beigetragen.
Und bei der ersten Trinkpause eben, es stand 0-0, es ist noch nichts passiert. Es ist nicht so, dass Kolumbien drückend überlegen war. Granit Xhaka hat sich fürchterlich aufgeregt. Ich nehme mal an darüber, dass die Schweiz nicht das bringt, was sie sich vorgestellt haben. Dass wahrscheinlich auch er selbst nicht das bringt, was er sich von sich erwartet. Aber da hat man dann wirklich gemerkt, es war so eine latente Unzufriedenheit auch mit dem Spiel in der ersten Halbzeit da, oder?
Ja, das denke ich, hast du immer wieder gemerkt, oder? Also es gab ein paar so Szenen, es gab auch ein paar so Fehler gehabt in der ersten Halbzeit, wo natürlich auch je nachdem anderen Gegner bestraft hat. Der So ist dann auch für Yashari und das Spiel ist schon ein Stück weit, schon ein bisschen besser geworden.
Es ist schon nach der ersten Pause hat man das Gefühl, hat sich ein bisschen stabilisiert und ja, dann schon. Was wir angesprochen haben mit der Dynamik, es hat eine Aktion gehabt, Adon Yashari, die einzige eigentlich, die mir von ihm in Erinnerung geblieben ist, wo er wirklich einen sehr, sehr schönen Pass in die Tiefe auf Granit Xhaka spielt. Wäre da ein Johan Mansambi oder ein Dan Doi gewesen mit dem Speed, dann wäre das natürlich, das wären gute Situationen gewesen. Aber da merkt man eben das, was du gesagt hast, oder dass das Tempo einfach gefehlt hat, beziehungsweise nur bei Dan Doi da ist.
Ja.
Dann gab es die Wechsel zur Halbzeit, es hat sich stabilisiert, aber man kann trotzdem nicht sagen, die Schweiz war nie überlegen in irgendeiner Weise, aber Kolumbien auf der anderen Seite auch nicht. Langweilig trifft es wahrscheinlich schon, also das ist ein Spiel, das definitiv von der Spannung gelebt hat, vor allem wenn man sich jetzt eben weder für die eine oder für das andere Team interessiert.
Ja, es war ein langes Abtasten gewesen. Irgendwann ist es zum Abnutzungskampf geworden. Und das alles ist auf absoluter Augenhöhe passiert, was ja auch zu erwarten war. Die Leute haben eigentlich Kolumbien zum Favorit erklären. Kann man natürlich machen. Für mich war es von voran klar gewesen, dass die Schweiz auf dem Niveau sich wieder bewegen können. Logischerweise, ohne Mansambi ist das schon ein Dämpfer gewesen. Und er hat mich einfach gedacht, erst, wo die Mannschaften, die Mehrzahl der Spieler halt wirklich müde sind worden, wo sich Fehler haben einschleichen in Konzentration. Da hast du gemerkt, so, die Verlängerung hat ja viel mehr gefährliche Szenen geboten auf beiden Seiten eigentlich als die 90 Minuten zuvor.
Granit Xhaka generell finde ich mit ungewöhnlichen Fehlern, die man von ihm eigentlich so nie sieht, der in der Verlängerung besonders, wo eigentlich überhaupt keine gefährliche Situation ist und Granit Xhaka sonst eigentlich, der jedem Ball entgegengeht, sich anbietet, aber in dem Fall sich überhaupt nicht bewegt und den Ball herschenkt. Er hatte schon ein, zwei Mal so Aktionen irgendwie, die ungewohnt sind für ihn, oder? Die Ballverluste. Kannst du das irgendwie erklären?
Nein, das hat er wirklich gehabt. Ich glaube, am Schluss ist er echt wirklich todmüde gewesen, oder? Und ich kann mir diesen Fehler in der 115. Minute noch so erklären. Und es fehlt nicht viel, oder? Und dann wäre er im 151. Länderspiel, der grösste Schweizer Fußballer in Geschichte, wäre das vielleicht der Moment gewesen, wo er haften geblieben. Es wäre ja möglicherweise das letzte WM-Spiel überhaupt gewesen. Wer weiss, ob er in 4 Jahren noch auf diesem Level ist, um mitspielen zu können, glaube ich schon. Aber die Frage ist, ob er auch es will. Also, heute hat eine grosse, zumindest WM-Karriere ein Stück weit auch zu Ende gehen. Und das wäre enorm bitter gewesen. Also, ja, kann er, aber auch all seine Teamkollegen, muchas gracias sagen, oder? Beim Campas, wo, ja, das Geschenk gütigerweise wieder zurückgibt und nicht annimmt.
Es gibt so in der Verlängerung 2, 3 Szenen, die so Kippmomente hätten sein können. Zeki Amdouni, der reinkommt, der eigentlich die beste Chance im ganzen Spiel für die Schweiz hat. Der Schuss wird pariert. Aber auch die Aktion von Miro Muheim im eigenen Strafraum, der im Duell gegen den Gegner das Bein stehen lässt. Und auch wenn man die Wiederholung anguckt, finde ich, also das haben sich auch schon Schiedsrichter noch ein zweites Mal am Bildschirm angeguckt und dann auf Elfmeter entschieden.
Aber es hat zur Linie gepasst, weil die Schweizer hat, ja vorher eine Penalty-Szene, die man auch nicht hat gegeben. Und auch das war eher grosszügig gewesen. Und dann finde ich es nur richtig, ist man auch im anderen Strafraum grosszügig. Also das hat zusammengepasst. Entweder gibt man beide oder man kennt keinen.
Und den Schiedsrichter von heute dürfen wir in das Lager guter Schiedsrichter packen, weil wir letzte Folge auch über die Schiedsrichter diskutiert haben. Aber ich finde heute auch wieder eine gute Leistung.
Fing auch, ja. Das Einzige, wo man vielleicht darüber jammern kann, aber das ist jetzt vielleicht schon eher aus Schweizer Sicht, dass bei den Schweizer eher mal die gelbe Karte ist gekommen als bei den Kolumbianern. Aber ich finde auch, also insgesamt sehr souverän. Es war kein einfaches Spiel, es war sehr hart geführt. Und ich finde, er hat von Anfang an gute Linie.
Es ist nicht das passiert, was bei Paraguay passiert ist, dass genau. Es völlig aus dem Ruder läuft an einem Punkt. Also man hat immer das Gefühl gehabt, er bleibt seiner Linie treu, aber es wissen auch alle, wo die Linie ist.
Ja, und schlussendlich hat er ja auch nicht den Wahr gebraucht oder so. Also es war ja, ein Stimmungsspiel, das der Schiedsrichter hat abgegeben.
Man of the Match, heute relativ schwierig mal wieder. Wer bei dir der oder... Ah, du guckst so, als wäre das für dich völlig logisch.
Nein, es gibt zwei Man of the Match eigentlich, oder? Aber wir sind ja bis jetzt eigentlich...
Komm, wir teilen es auf. Ja. Du kannst den einen nehmen, dann nehme ich den anderen.
Ja, also wir haben bis jetzt ja noch nicht gross über Gregor Kobel geredet. Wir haben nur über die 4 Schützen geredet von den Schweizer, aber...
Und wir haben in der Vergangenheit durchaus regelmäßig über Gregor Kobel geredet, aber immer in dem Sinn, dass er natürlich gar nicht die große Möglichkeit hatte, sich auszuzeichnen, aber eben auch, dass so das Gregor-Kobel-Spiel ihm fehlt.
Ja, und der Gregor-Kobel-Moment oder so ein bisschen der Helden-Moment, der hat ihm ja bis jetzt gefällt. Und den hat er. Ich glaube, er lässt jetzt mit dem Moment auch alles aus der Vergangenheit hinter sich. Also der grosse Schatten, den halt mal Jan Sommer hat geworfen, das ist jetzt alles irgendwie passen. Er hat den Moment.
Glaubst du, das ist jetzt er hat jetzt das wie überschrieben, also dass man jetzt quasi ab jetzt sagen kann, okay, das, was Jan Sommer geschafft hat, hat er jetzt auch geschafft, also dass es jetzt quasi aus dem Schatten raus ist.
Ja, Finger. Ich glaube auch, ich war mir nicht sicher, ob man mit dem Jan Sommer heute das Penalty-Schiess gewonnen hat.
Die Diskussion haben wir vorhin im Pressezentrum schon geführt.
Genau, ich bin der Meinung, der Jan Sommer, der Ruf vom Penalty-Killer, den er in der Schweiz hat, der hat er ein bisschen fälschlicherweise, und das belegen übrigens so Zahlen.
Also er hat den richtigerweise mal bekommen, weil zu FCB-Zeiten war er durchaus ein guter Torhüter, was Elfmeter angeht.
Ja, aber näher ab dann hat er eigentlich verhältnismässig relativ wenig Penaltys gehalten. Er hat natürlich den Riesen-Penalty gegen Kylian Mbappé im EM-Achtelfinale 2021 gegen Frankreich. lustigerweise eigentlich mehr oder weniger auf die gleiche Höhe geschossen und in die gleiche Ecke wie heute auch von Kolumbien gegen Kobel. Ja, er hat ja noch da den einen oder anderen Penalty gegen Jorginho, der ja eigentlich schon ein sehr guter Schütze ist. Aber trotz allem, ich habe es jetzt auch in diesen 3 Jahren bei Inter erlebt, den Sommer ist halt kennen, wo der gegnerische Schütze Angst einjagt. Das ist ja klar, er ist ein relativ kleiner Goalie. Da stellt natürlich der Kobu im Goal etwas ganz anderes dar. Beim Sommer hatte ich in letzter Zeit immer das Gefühl gehabt, dass er den Penalty ganz bestimmt nicht wird halten. Insofern ist es sehr wichtig gewesen, ist heute der Kobu zwischen den Pfosten gestanden. Jetzt reden wir natürlich über den Penalty. Und zu Recht, der war entscheidend gewesen. Und ich finde aber, er hat auch sonst heute eben sein bestes WM-Spiel gemacht. Er hat gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber er hat alles sehr sicher gewirkt. Man denkt auch, er wird selbstbewusster mit dem Ball am Fuss. Er ist immer noch nicht der, der das grosse Risiko eingeht, wie der Sommer. Das wird er auch nie können. Der Sommer ist mit den Füßen deutlich besser. Aber ich finde auch da, ist er souveräner geworden. Er hat gute Pässe gehabt. Er hat selten mal noch einen irgendwo hergejagt.
Er hat eine Szene, wo er Manuel Neuer-like eigentlich, als der Gegner auf ihn zukommt, wirklich ihn links liegen lässt, an ihm vorbeidribbelt. So auf der Tribüne sich so eine gewisse Nervosität beigemacht hat, aber er hat wirklich mal das Gefühl gehabt, die allererste Aktion ist ein Ball gewesen, aber auch nach einem Rückpass, der ihn in Bedrängnis gebracht hat, der ins Aus ist, aber danach hat man wirklich eigentlich so das Gefühl gehabt, mit jeder Aktion hat er sich selbst die Sicherheit geholt.
Und es hat alles heute wirklich einfach sicher gewirkt. Also insofern ist er mein Man of the Match, weil ich halt auch weiss, wer du als der zweite Man of the Match wirst wählen.
Damit wir die Elfmeter-Diskussion noch mit Zahlen untermauern können. Jan Sommer hat in seiner Karriere 17 Elfmeter gehalten, 88 Elfmeter nicht gehalten. Gregor Kobel hat bisher 10 gehalten in seiner Karriere und 47 nicht gehalten. Einfach, da kann sich jeder die Quote jetzt selbst ausrechnen. Und es unterstützt leider ein bisschen Dominiks Theorie.
Ja, nicht so deutlich, wie ich noch denke. Aber ich weiss noch, ich habe mir in letzter Zeit mal die Mühe gemacht, wo so ein bisschen der Sommer mit anderen Goalies verglichen, die sich auf diesem Level bewegen. Und ja, da hat er schon eine von den schlechteren Quoten.
Und zu Gregor Kobel noch nachher in der Mixed Zone, da wo die Interviews geführt werden. Es hatte was sehr Erfrischendes, wie er aufgetreten ist. Es ist schon ein sehr selbstbewusster Typ.
Ja, aber ich finde ihn schon sympathisch.
Also, absolut auf eine sympathische Art, aber man hat wirklich so das Gerät. Also das ist wirklich, also er hat es nicht mehr aus dem Gesicht bekommen und hat dann aber auch relativ ehrlich auf die Fragen geantwortet, weil das sind so die anderen Sportjournalisten, Klassikerfragen so, was hast du dir gedacht, wie war das in dem Moment? Und er hat eigentlich bei allen Fragen völlig zurecht gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, ich weiß es, ich habe nicht nachgedacht in dem Moment. Und auch so, was bedeutet dir das jetzt irgendwie oder den Moment einordnen, auch so ein bisschen im Hinblick auf eben die Sommervergangenheit und die Geschichte und dass er diesen Moment bisher noch nicht hatte. Und er hat wirklich dann ehrlich gesagt, ich bin nicht so gut mit Emotionen, vor allem nicht in der Kürze der Zeit und ich weiß überhaupt gar noch nicht, wie ich das einordnen soll. Also das ist ja verständlich, aber so die Freude, die hat man ihm definitiv angesehen und ich glaube, da ist ganz viel Freude natürlich über den Sieg der Mannschaft, aber auch sicher die Freude für sich persönlich, dass er sich das den im Moment jetzt ermöglicht hat.
Also das ist ja klar, eben der Moment verändert etwas, also der ist enorm wichtig gewesen. Er ist eben vor 2 Jahren für den Sommer gefolgt. Der Start ist schwierig gewesen. Ich meine, das letzte Jahr ist schon deutlich besser gewesen als das erste Jahr als Nummer 1. Und trotzdem hat er eben jetzt den Moment gebraucht, der Riesenerfolg, RWM, wo ich glaube, es jetzt einfach noch einmal auf ein anderes Level wird haben und wo ihm, glaube ich, in Aussenwirkung halt auch einfach sehr gut tut. Kürzlich ist ja er mal einen Medientermin gekommen und er auch noch gerade der Goalie-Trainer. Der Folletti, das war nach dem dritten Gruppenspiel gegen Kanada. Und der Folletti hat dann gemeint, ja, der Kobel hat jetzt eine ganz andere Wirkung nach innen, nach aussen, also auf den Gegner, aber auch auf die Nation. Und ich habe ihn dann dort so gefragt, ja, woran, dass er das eigentlich so ein bisschen festmacht. Und dann hat er gesagt, ja, also das mit der Nation. Und dann hat er so gesagt, ja, das macht er Feedback, das er aus der Schweiz bekommt, ein bisschen fest. Aber er hat auch müssen zugeben, dass er gar nicht so viel Feedback bekommt. Und ich glaube halt schon, die Wirkung auf die Nation, so gesagt, die hat ihm noch gefehlt. Aber die hat er eben seit heute.
Gregor Kobel ist Man of the Match geworden anschließend, hatte den Pokal in der Interviewzone nicht dabei, aber hat gesagt, logisch, der kriegt einen Platz zu Hause bei ihm in der Sammlung. Nico Elvedi hätte man den Preis genauso gut in die Hand drücken können. Man hätte ihn auch zersägen können und den eigentlich beiden mitgeben können, weil was der wieder abgeliefert hat heute, man hat das Gefühl, keine Fehler, also wirklich gar keine Fehler. Selbst bei Manuel Akanji hat man so ein paar Wackler gesehen, aber Nico Elvedi könnte ich mich jetzt wirklich nicht an eine einzige Szene erinnern. Und das ist eigentlich mein Lieblingsinterviewmoment, weil wir Nico Ilvedi die Frage gestellt haben, ob das beste Spiel seiner Karriere ist. Und er hat sich natürlich drum gedrückt, irgendwas zu sagen, und wir eigentlich die Frage für ihn dann mitbeantwortet haben mit eigentlich einem klaren Ja, weil, also ich könnte mich nicht erinnern, er hat schon viele gute Spiele gemacht, viele verlässliche Spiele, aber das ist wirklich so, neben Manuel Akanji, wie der klare Abwehrchef wirkt, wie heute, wirklich mit keinem Fehler. Sehr beeindruckend.
Ja, wirkt wie einer, der sich auf dem gleichen Level bewegen kann wie der Manuel Akanji. Also, ja, wirklich einer in der ersten Halbzeit gedacht, ja, warum? Also, Inter wird noch Innenverteidiger auch noch brauchen. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn das der Nico Elvedi einer von denen ist. Also, ich finde, er bringt mittlerweile das Level mit, für eben bei einem Weltklub zu spielen. Also, es war wirklich eine bombastische Leistung von Anfang an. Also, ich finde, sogar die ersten 10, 20 Minuten hat er den Ton gesetzt. Einfach unglaublich souverän. Ja, es ist wirklich eindrücklich gewesen. Auch da ist die Akin auf Elvedi angesprochen worden. Er hat gefunden, er findet es faszinierend, so ein bisschen den Prozess eben zu sehen, wie er sich jetzt der Elvedi hat gemacht. Aber er hat...
Das ist schon bemerkenswert, oder? Man sagt ja immer, ja, Murat Yakin hat es ja so ein bisschen befeuert, aber wenn selbst er dann sagt, dass er fasziniert ist von der Entwicklung, und es sind ja alle irgendwie fasziniert von dem Weg, den Nico Elvedi gerade macht oder in den letzten Monaten gemacht hat.
Ja, und Yakin hat dann gesagt, die Spielweise von Elvedi hat ihm eigentlich immer schon gefallen. Also, er ist natürlich nicht so spielstark Innenverteidiger wie der Akanji, aber er ist trotzdem auch spielerisch absolut ein solider Innenverteidiger. Aber er hat eben gesagt, so ein bisschen das Körperliche hat ihm gefällt. Er ist schon immer mal wieder krank gewesen oder verletzt. Das sind ihm Yakin seine Worte. Und wir wissen ja auch, was ist passiert. Er hat ihn auch nicht mehr aufgeboten. Für Elvedi war das ein Weckruf gewesen. Er hat die Ernährung umgestellt, was sich jetzt offenbar auszeichnet, weil er eben so fit ist wie noch nie. Er hat sich Athletiktrainer genommen. Und das hast du heute auch gesehen. Ich meine, das war ein unglaublich unangenehmer Gegner gewesen. Physisch stark heute. Und der Elvedi hat problemlos entgegengehalten. Also er ist wirklich mittlerweile, man muss sagen, ein kompletter Innenverteidiger. Und ich meine, das Duo Akanji Elvedi. Ja, es sind jetzt noch 8 Teams an dieser WM. Ich weiss nicht, wie viele Duos das besser sind als Schweizer Duo.
Wir haben es tatsächlich auch mit einem Kollegen diskutiert in einer Interviewzone, und der hat auch gesagt, also das Innenverteidiger-Duo, ich wüsste nicht, warum man, es gibt genug Gründe, die beide ins Team der Runde, also ins Team des Turniers zu nehmen, was die Position angeht. Und natürlich, aber gibt's gute Innenverteidiger bei der Weltmeisterschaft, aber die beiden in Kombination, also das gehört sicher bisher zum Besten, was auf der Innenverteidiger-Position rumläuft.
Ja, das von Frankreich ist sicher noch auf einem anderen Level.
Könnte man allerdings sagen, die sind vielleicht auch noch gar nicht so gefordert worden wie Nico Elvedi und Manuel Akanji allein heute.
Ja, aber dann, ja, Spanien. Und dann meine ich, wird's schon spannende Diskussion. Also, ich denke da nicht unbedingt Argentinien. Ich denke auch nicht England. Ich denke auch nicht Norwegen. Belgien denke ich auch nicht. Who else?
Mein Kopf, ich kriege noch nicht mal. Es ist tatsächlich so weit, dass wir noch nicht mal alle Viertelfinalisten hinkriegen.
Marokko, nein. Würde jetzt auch nicht unbedingt dem Schweizer Duo vorziehen. Da haben wir es. Also es ist wirklich ein Duo, das sich eigentlich mit niemandem muss den Vergleich scheuchen jetzt unter den letzten 8 der WM.
Also einfach nochmal der Vollständigkeit halber, auch wenn wir es gerade schon gemacht haben. Die Teams, die bei der Weltmeisterschaft noch dabei sind, sind Frankreich, Marokko, Spanien, Belgien, Norwegen, England, Argentinien. Und da drin ist dann irgendwo noch die kleine Schweiz. Es ist kein Zufall. Das ist auch das Thema, was nach dem Spiel besprochen worden ist. Es ist das Ergebnis von den letzten Jahren, von der Entwicklung, von dem Team. Und die Spieler sind auch alle verlässlich gefragt worden, was macht das Team, was macht das Schweizer Nationalteam zum besten Nationalteam der Geschichte? Hast du irgendeine klare Erklärung? Ist es ein klarer Grund? Ist es der Mix von all den Gründen, die alle immer gesagt worden sind? Erfahrungen, lange zusammen, außergewöhnliches Talent natürlich.
Das ist das, was wir in diesem Match jetzt auf dem Platz gesehen haben, Kolumbien. Aber du hast den Schock 24 Stunden vorher. Die formstärkste Spieler verletzt sich mehr oder weniger in der letzten Aktion vom Training. Das macht etwas mit dir als Mannschaft. Aber eben, da kam dann die Routine gekommen. Auch irgendwie das Vertrauen, das halt viele Spieler trotzdem in sich haben, zu tragen, ja, sie können mit allen auf diesem Level mithalten. Das kommt dazu. Es kommt eben die absolute Stabilität und auch die gewisse Breite kommt dazu. Und schlussendlich, da muss man sich ja auch nichts vormachen, man hat jetzt ein paar Mal immer wieder angeklopft. Eben, in der WM war spätestens im Achtelfinal Schluss gewesen. Aber in der EM war man vorher zweimal im Viertelfinal gewesen. Und eben, das führt auch den Glauben. Und wo manchmal vielleicht ein bisschen das Glück gefällt. Zum Beispiel im EM-Viertelfinale gegen England. Man geht dort in die Führung, bekommt den Ausgleich und dann zwirbelt der Shaqiri in Verlängerung kurz vor dem Penalty-Schiessen noch einen Corner an die Latte. Also weisst du, der hätte hier rein können. Also heute hat man sicher auch das Glück gehabt, den haben wir jetzt so verschwiegen. Also Kolumbien hat auch noch einen Lattenkopfball in Verlängerung. Also heute haben sie natürlich auch Glück gebraucht.
Was man natürlich auf der Stufe dann logischerweise auch braucht, wenn man dann so Siege holt.
Ja, darum ist jetzt schon ein bisschen die Frage, die du vielleicht auch am Anfang so ein bisschen hast, oder das Gefühl, das man hatte, jetzt oder nie. Über das, was wir ja auch schon haben geredet. Und es war ja schon lustig. Und als wir heute vor dem Match aus dem Hotel waren, war im anderen Match zwischen Argentinien und Ägypten ist Halbzeit gewesen. Ägypten hat 1-0 geführt. Und zuerst, als ich zu dir gesagt habe, ist jetzt oder nie. Oder? Weil es, ja, dann hat es schon ein bisschen danach ausgesehen, dass Ägypten sein könnte. Und stell dir das mal vor, Ägypten in einem WM-Viertelfinale. Also Ägypten wäre definitiv die Russenseite gewesen gegen die Schweiz. Ein grosses Geschenk hätte es eigentlich gar nicht geben können. Und dann gehen sie noch 2-0 in Führung, oder? Und dann hat es halt wirklich wieder einen grossartigen, einen mehr, einen grossartigen Moment von Messi gebraucht, dass Argentinien trotzdem noch weiterkommt. Und trotzdem, auch wenn das der Weltmeister ist mit dem Weltwunder von einem Fußballer, Lionel Messi, muss man ja weiterhin sagen, eigentlich jetzt oder nie. Also der Traum, der muss ja noch nicht fertig sein. Also es gibt genug Gründe für die Mannschaft, jetzt eigentlich ganz gross zu träumen.
Es gibt genug Gründe. Es gibt natürlich die Argumentation, dass jetzt wie ein Druck abfallen könnte, dass man sagen kann, wir haben das Ziel, was wir uns selbst gesteckt haben, erreicht. Wir haben die beste WM der Geschichte gespielt. Und wenig überraschend hat Granit Xhaka eigentlich am besten getroffen und hat gesagt, als er darauf angesprochen worden ist, ob man jetzt das Ziel erreicht hätte, dann hat er gesagt, nein, also das erste Ziel war, an die WM zu kommen. Das haben wir geschafft. Das zweite Ziel war, die Gruppe zu überstehen. Das haben wir geschafft. Das dritte Ziel war, gegen Algerien zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Das vierte Ziel war, gegen Kolumbien zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Und jetzt kommt das fünfte Ziel.
Gut, er hat ja immer davon geredet, dass er Weltmeister werden.
Das stimmt. Aber eben, man hat bei ihm, aber auch bei allen anderen, die waren, man hat überhaupt nicht den Eindruck gehabt, da kommt jetzt so ein Druckanfall. Es ist jetzt völlig Ausgelassenheit. Man hat es geschafft. Man ist so froh über das. Sondern es war dann bei allen Spielern schon irgendwie erkennbar der Blick nach vorne. Und ich glaube schon, dass da der Gedanke ist, jetzt oder nie, wenn man sieht, wie Argentinien spielt und was jetzt in dem Feld möglich ist. Und ja, warum sollte man dann nicht auch gegen Argentinien nochmal eine Runde weiterkommen oder zumindest gut aussehen?
Da kommen auch so Figuren zum Zug, die schon ewig dabei sind, wie eben Xhaka, wie ein Freuler, wie ein Rodriguez, wie ein Embolo oder Akanji. Die wissen ja auch, dass es jetzt nicht der Moment ist. Jetzt kannst du es geniessen. Heute kannst du es geniessen, morgen bist du sicher auch noch beschwingt. Aber ich glaube, die Gefahr besteht nicht bei dieser Mannschaft, dass jetzt eben plötzlich das Loslassen kommt. Obwohl man ja jetzt eigentlich die beste WM in Schweizer Geschichte gespielt hat. Das war eigentlich das erklärte grosse Ziel gewesen. Das hat man erreicht. Ich meine, dann WM 94 ist so ein Beispiel, oder? Da hat man ja überhaupt nicht mit etwas gerechnet, wo man die WM ist gegangen. Man ist nach 10 Matchen schon qualifiziert gewesen, also für die nächste Runde. Dort ist der Druckabfall passiert. Das haben ja dann auch Spieler im Nachhinein wie der Schorsprägi auch so eingeordnet. Das sind ganz andere Zeiten, das ist eine ganz andere Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die jetzt immer weit ist gekommen in den Turnier. Eben, EM, zweimal Viertelfinal, WM, Achtelfinal, bis jetzt Viertelfinal. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht.
Und trotzdem war natürlich auch Erleichterung da. Auch Granit Xhaka hat gesagt, so eine Generation kommt nicht wieder. Also er würde sich natürlich wünschen für die Schweiz, aber hat dann gesagt, okay, wird aber nicht ganz so einfach, nochmal so eine Generation hinzubringen und dass man jetzt das geschafft hat und vielleicht noch mehr Geschichte schreiben kann. Es ist irgendwo Erleichterung schon da, aber Anspannung habe ich das Gefühl schon auch, eben noch weiter zu gehen.
Der Freuler hat ja auch schon angedeutet, dass das seine letzte WM wird, vielleicht auch seine letzte Länderspiel. Also ich glaube, es ist schon gut möglich, dass er wird zurücktreten aus der Nationalmannschaft. Mhm. Rodriguez möglicherweise ja auch. Also es ist ja wirklich teilweise so ein bisschen ein letzter Ritt von Figuren, die die Mannschaft jetzt seit Jahren geprägt. Und das spürst du ja auch. Und grösser wird die Chance nicht. Ja klar, es ist der Weltmeister, es ist Argentinien, aber es ist eine Mannschaft, die absolut schlagbar ist, die sich gegen Kap Verde knapp durchgemüht, die heute eine sensationelle Messi-Wende wieder hat gebraucht, um überhaupt gegen Ägypten weiterzukommen. Ganz andere Gegner als Kolumbien, ist ein schwächerer Gegner natürlich. Das wird faszinierend zum Gesehen sein. Ich freue mich enorm auf das Viertelfinale am Samstag in Kansas City, weil eigentlich eine schönere Aufgabe kann es irgendwie gar nicht geben. Und irgendwie so einem wie der Messi, im grössten Fußballer in Geschichte, irgendwie noch zuzuschauen, wie er es irgendwie dann wieder wird versuchen, seine Mannschaft auf irgendeine Art noch weiterzuführen. Also es wird enorm faszinieren.
Hat Murat Yakin bei der Pressekonferenz was gesagt zu dem Thema, dass man eben irgendwie einem möglichen Druckabfall irgendwie entgegenblickt? Oder wie hat er sich geäußert zu dem Spiel, was jetzt kommt?
Er ist auch auf die Reife zu sprechen gekommen. Er hat natürlich auch davon geredet, Argentinien, Messi, dass man sich das irgendwie auf eine Art nie mehr erträumt hat in dieser Mannschaft. Aber er hat eben auch gefunden, mit der Qualität, die die Mannschaft hat bewiesen, besitzt die Stabilität, eben auch die Reife, hat er gesagt, es sei vieles möglich.
Hat er zu Johan Mansami was gesagt? Er ist nachher durch die Interviewzone gehumpelt, muss man sagen, das linke Knie einbandagiert. Also das hat beim Vorbeilaufen überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als würde er auch nur in die Nähe von einem Einsatz kommen jetzt am Samstag. Aber gibt es da irgendein Zeichen oder einen Fahrplan, was ihn betrifft?
Ja, das haben wir gefragt. Er hat nicht können konkret Auskunft geben. Zuerst hat es so getönt, mehr oder weniger, wie die WM für einen Mansambi durch ist. Aber beim Yakin lohnt es sich manchmal noch einmal nachzufragen. Und dann hat er einfach auch gesagt, ja, eben, aktuell, er hat keine Schmerzen, was ich aber eine erstaunliche Aussage finde.
Aber ach, so ist er nicht gelaufen, dann hat er keine Schmerzen.
Ja, wir können so ein, zwei Tage nach der Verletzung, aber auch noch nicht genau sagen, was es wirklich ist. Das hat er so wie tönt, als er vielleicht gleich mehr als eine Prellung ist. Aber ja, er hat jetzt auch noch nicht ganz ausschliessen, dass es für einen Samstag noch länger könnte. Wenn es nur eine Prellung wäre und die natürlich relativ schnell wird zurückgehen und dementsprechend vielleicht auch die Schmerzen, dann würde ich das grundsätzlich nicht für unmöglich halten. Ich weiss, es ist so ein bisschen eine These, wo ich ziemlich allein dastehe. Ja, es hat dir unter anderem mitgeteilt, aber noch zwei, drei andere Leute, da ist die Reaktion immer die gleiche. Der wird nie spielen. Zusammenfassend kann man schon sagen, ich glaube, es wäre eine kleinere Wunderheilung, wenn jetzt der Mansambi am Samstag einsatzfähig wäre.
Das hättest du vor vier Wochen auch nicht gedacht, oder? Dass wir über ein WM-Viertelfinale gegen Argentinien und Lionel Messi diskutieren und alle sich die Frage stellen, ob Johan Mansambi denn bereit ist und die ganze Schweiz drauf hofft.
Ja, es geht schnell. Das zeigt, was eine WM kann auslösen kann, die Leistung auf der grösstmöglichen Bühne. Eben, es war ja auch interessant im Vorfeld, wie viel sich in Kolumbien schon auf den Mansambi hat fokussiert. Und ich meine, wo sie gemerkt, oh, der fällt aus. Also, das ist natürlich denen schon ein Stück weit der Stein vom Herzen gefallen. Also, es zeigt ja auch, wie sich sein Wert, sein Status verändert hat. Aber absolut zu Recht. Und wenn man den Match heute sieht, also, ich habe immer mal wieder gedacht, es wäre schön, wenn man jetzt einen wie der Mansambi hat.
Du hast heute mehr gesehen vom Spiel der Argentinier gegen Ägypten als ich. Ich habe, glaube ich, nur das Spiel gegen Kap Verden gesehen. Das ist ein Gegner, wo sich dann logischerweise und völlig zu Recht alles auf Lionel Messi fokussiert. Aber warum
völlig zu Recht oder logischerweise? Also ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, das ist eben das grosse Problem von den Argentinier, dass alles nur auf Messi ausgerichtet ist, dass eigentlich mit ihm hinten dran fast nur mit zentralen Mittelfeldspielern spielen, ähnlich wie die Schweizer.
Das ist aber, wenn du natürlich einen Spieler hast, der gerade da vorne in der Zone und im 1 gegen 1 immer noch der Beste von allen ist, wenn er in die Situation kommt, ja, dann würde ich auch alles auf den einen Spieler fokussieren und konzentrieren, weil der mir so die größten Siegchancen gibt.
Ja, aber das weiß ich eben nicht. Ich glaube, grundsätzlich würde mehr in dieser Mannschaft stecken. Also ich meine, da Lautaro Martinez, ja, heute reinkommen mit der entscheidenden Flanke zum 3-2, ein Superspieler, kommt aber irgendwie in dieser Mannschaft zu wenig zu Geltung.
Das sagst du völlig unbefangen, oder?
Das ist natürlich ein Liebling von mir, aber ich könnte unbefangen genug sein, zum sagen, wenn er nicht gut wäre. Er ist ein Superspieler, aber kann das zu wenig zeigen, der argentinischen Nazi. Der Alvarez, ja, völlig vor Rolle, aktuell. Eigentlich auch hervorragender Stürmer bei Atletico Madrid. Nico Pass, von Como, wäre ein super, super Offensivspieler, ein Riesentalent, kommt überhaupt nicht zum Zug, oder? Und es ist so, bis jetzt ist es aufgegangen bei den Argentinern, es ist alles auf den Messi ausgerichtet. Ich meine, es ist auch wirklich faszinierend zum Beobachten, wie er immer noch einen Ausweg findet. Ich meine, auch heute, wie es er dann ist, der seine Mannschaft eigentlich noch rettet, beim ersten und beim zweiten Goal mit der Vorlage und mit dem Goal. Also es ist schon sehr faszinierend, aber das gibt mir eben
so ein bisschen den Eindruck für am Samstag, dass da durchaus etwas drin liegen wird für die Schweiz, weil die Argentinier werden ihr Spiel kaum mehr umstellen. Es wird jetzt so bleiben. Es wird dabei bleiben, dass es der Messi für sie mehr oder weniger muss richten. Und da glaube ich, da hat eben das Schweizer Kollektiv schon eine Chance.
Es ist lustig, die Reaktion der Spieler natürlich, weil auch alle darauf angesprochen sind, jetzt das Duell gegen Messi, das letzte Mal, dass der auf so einer großen Bühne steht. Vermutlich, wer weiß, vielleicht spaziert er in 4 Jahren nochmal durch so ein Turnier und ist immer noch richtig gut. Aber man merkt natürlich, da sind Spieler dabei, die jünger sind, die ihn idolisiert haben. Also es ist wirklich, man merkt so ein bisschen das Fanherz. Oder, also ist ja auch nachvollziehbar, oder dass selbst Spieler des Gegners sich auf den Namen fokussieren und zu einem gewissen Teil Fan sind von Lionel Messi.
Schon lustig, der Yashari am Sonntag hat gesagt, dass ich eigentlich nicht so der Spieler, wo sich darum tun, um ein Liebli. Aber das von Messi, wenn es so weit kommen würde, hätte er schon gern. Jetzt kommt es so weit. Ich glaube, er ist aber nicht,
ist nicht der Einzige,
ist nicht der Einzige, was sich auf das Messi-Liebli wird bewerben.
Ich habe das Gefühl, das geht an den Chef, das geht an den Captain, wenn er es denn haben will. Aber.
Ja, ich glaube auch. Aber ja, ich meine, es ist Messi und Ronaldo, sind die zwei prägenden Spieler von den letzten 20 Jahren. Es ist auch eine Geschmacksfrage, wer man jetzt besser gefunden. Es gibt immer noch Leute, auch ein Finger, der Ronaldo hat die grössere Karriere gemacht. Das kann ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Also da haben sich in den letzten Jahren also Gewicht halt schon deutlich Richtung Messi verschoben. Das ist halt so ein bisschen die kontroverse Frage, die eigentlich den Fußball in den letzten 20 Jahren hat geprägt, Messi oder Ronaldo. Und einer von beiden hat mit seinem WM-Achtelsfinale in Kansas City noch einmal ein absolut grossartiges Stadion. Auf das freue ich mich auch.
Ich weiß, es ist noch
also grösser kann es nicht mehr werden.
Ich weiß, es ist schwer zu begreifen, aber es ist ein Viertelfinale, Dominik. Es ist kein Achtelfinale.
Also, ja, aber also es ist, der Kopf ist leer, wir geben uns Mühe. Also grösser kann es nicht mehr werden. Und heute hat es sicher der eine oder andere gegeben, der gefunden nach Argentinien, Ägypten, man muss jetzt nicht noch Schweiz, Kolumbien schauen, aber natürlich am Samstag werden die Augen vor Welt auf den Match gerichtet sein. Eben wegen Messi. Ich kann mir auch vorstellen, die Ticketpreise, die jetzt noch einmal wieder verkauft werden, das geht durch die Decke, nicht nur wegen Argentinien.
Also ich habe gehört, Flüge, Hotels, Ticketpreise sind recht nach oben geschossen, sobald klar war, dass Argentinien spielt.
Ja, und jeder Amerikaner, der sich kann leisten und will leisten, wird es auch probieren. Das muss man auch sagen. Also, das Turnier, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, wie grossartig das ist. Und seitdem hat es schon wieder 5 grossartige Momente gegeben. Angefangen bei diesem unfassbaren Spiel von England und Mexiko im Aztekenstadion, wo ich sehr viel hat dafür gegeben, um dort zu sein, wo stimmungsmässig noch einmal etwas ganz anderes war. Es ist wieder weitergegangen mit eben Argentinien, Ägypten. Die WM begeistert, auch weil die Superstars immer wieder liefern. Und das hat natürlich auch der Amerikaner registriert. Und ich glaube, es wird der ein oder Amerikaner, andere Amerikaner geben, der sich jetzt vielleicht noch das Messi-Liebli kauft und probiert, auf Kansas zu kommen.
Einer, für den die nächsten Tage vielleicht nicht nur angenehm werden, ist auch hier mit unserer Journalistenreisegruppe unterwegs. Blairin Gmeili wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal angesprochen auf 2014, auf seinen Kopfball an dem Pfosten. Das gehört natürlich auch noch da rein. Nicht nur Lionel Messi, sondern dass man da 2014 so nah dran war, gegen Argentinien im Achtelfinale zu gewinnen. Auch das kommt dann jetzt natürlich nochmal hoch und gehört irgendwie so zu der Geschichte von dem nächsten Spiel.
Ja, und wenn man ehrlich ist, sehr wahrscheinlich die bessere argentinische Nationalmannschaft gewesen, denn als die aktuell, eben Messi jünger. Wobei bei ihm kann man ja nicht sagen, dass er früher besser war. Also, er ist nicht mehr so schnell, nicht mehr ganz so athletisch, aber dafür ist er einfach unfassbar effizient und auch unfassbar, wie er eigentlich immer das Gespür entwickelt hat, das er schon immer hatte. Aber das staune ich halt schon. Er ist ja nie.
Also, was stand überall der beste Spaziergänger der Fußballgeschichte?
Ja, es trifft sehr gut. Was läuft er? Irgendwie 6 Kilometer oder so pro Match, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, und davon, also sind beträchtliche Mengen an
Laufen.
Prozentsatz sind wirklich Spazieren.
Spazieren, gehen, ja. Laufen, ja. Nicht säckeln. Ja.
Du darfst ins Arrowhead. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich darf auch ins Arrowhead, das stimmt. Aber meine Vorfreude ist tatsächlich ein bisschen weniger groß. Wir haben vorhin schon darüber diskutiert, es ist auch für unseren Biorhythmus gut. Wir nähern uns langsam der Schweizer Zeit wieder an. Es geht nicht direkt den harten Cut von Vancouver zurück nach Zürich oder in die Schweiz, sondern wir nehmen ein paar Zeitzonen.
Ja, also ich glaube, es geht von 9 Stunden Differenz auf 7 Stunden Differenz zurück, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind jetzt schon 2-3 Mal angetönt, vielleicht können wir sogar noch eine Stunde näher. Schweiz annähern. Ich glaube, der Halbfinale würde die Schweiz in Atlanta spielen. Und das wären 6 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, Finale wäre in New York, das wären auch 6 Stunden. Ich glaube, das träumen, das ist jetzt noch erlaubt. Das ist immer noch unwahrscheinlich, aber in dem Moment kann man das, glaube ich, schon erwähnen.
Und man muss ja schon sagen, wenn ich jetzt hier oben rechts auf meinem Monitor auf den Kalender gucke, also wir haben jetzt Dienstag, vorgestern in 2 Wochen ist der WM-Finale, es geht dann jetzt schon verdammt schnell. Also ob die Schweiz dann, wie weit die Schweiz auch immer kommt, bis zu welcher Stufe sie darf, aber das ist jetzt die Phase vom Turnier, wo es dann Schlag auf Schlag geht und dann ist es dann auch recht schnell vorbei.
Ja.
Ich habe eigentlich keine Frage mehr. Ich darf noch schnell erzählen, dass ich heute mit Radamel Falcao am Pissoir gestanden bin und gesehen habe...
Also, was hast du gesehen?
gesehen habe, dass Radamel Falcao, der für das kolumbianische Fernsehen die Spiele kommentiert oder vermutlich Experte da ist, also selbst im durchaus schon abgeschatteten Journalistenbereich noch immer mindestens 4 Personen um sich rum hat, die ihn so wie in so einer Blase wirklich abblocken von allem anderen. Und sogar mir gesagt worden ist, ich soll doch jetzt bitte aufhören, in dieselbe Richtung zu laufen und einfach noch 5 Sekunden warten.
Aber auf dem Pissoir hast du neben ihm dürfen stehen, oder wie?
Das ist schon. Ich weiß nicht, ob das
dort
jemand...
Dort ist Raul nicht verfolgt worden von seinen Bewachern.
Ja. Dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Und ich weiß nicht, ob das jemals auf irgendeiner To-Do-Liste von mir gestanden ist. Vermutlich nicht, aber ich könnte es jetzt draufschreiben und dann direkt abhaken. Du noch irgendwas abgehakt heute beim Spiel?
Ja, also die Stimmung.
Die Stimmung?
Über die Stimmung müssen wir schon reden. Das dritte Spiel in Vancouver, obwohl... Eins von diesen 3 Spielen war gegen Gastgeber, gegen Kanada.
Und selbst da war es nicht so eindeutig wie heute, oder?
Ja.
Was die Stimmungsverteilung
angeht. Also ich glaube schon, es ist 2-3 Mal noch deutlich lauter geworden. Der Thomas kommt ja gerne mit seiner Flowers of Scotland, Nationalhymne von Schottland, wo wirklich oft für grossartige Gänsehautmomente sorgt. Ich glaube, die Kolumbianer haben das heute auch geschafft bei der Hymne. Dann kommt zuerst das Schweizer Liedli. Wo ja eher so ein bisschen anfängt, als würde es jetzt darum gehen, als nächstes ins Bett zu gehen und nicht das grösste Spiel vom Leben müssen zu absolvieren.
Was hast du jetzt gesagt?
Geht dann weiter, dass die paar tausend Schweizer, die singen, die hört man nicht gross.
Also man muss sagen, mich hat heute jemand gefragt, weil es am Fernsehen nicht so gut zu erkennen ist, logischerweise, wie das Verhältnis ist. Ich habe gesagt, also 95-5% kommt irgendwie schon hin, allein was die Farben angeht. Vielleicht war es 90-10, aber mehr war es sicher nicht.
Ja, es gibt noch irgendwie 10 Neutrale oder 10-15% Neutrale, aber das kommt schon her von dir. Und so hat es ja auch getönt bei Hymnen, oder? Und er, wo dann Kolumbianer sind gekommen und das ganze Stadion mehr oder weniger hat mitgesungen. Aber ich muss schon sagen, das war ein Wahlmoment gewesen. Aber die Schweizer haben es halt gleich geschafft, das Publikum relativ schnell aus dem Spiel zu nehmen. Bei diesen 2-3 Chancen war es schon laut gewesen, aber es war jetzt nicht so gewesen, dass es immer laut war. Es ist halt trotz allem auch das Event-Publikum, auch da sind Kolumbianer drunter, die sehr viel Geld haben, wo jetzt eigentlich gefunden haben, diesen Match muss ich sehen, wo aber vielleicht nicht ein echter Fan in Anführungszeichen oder echte Fans in Anführungszeichen sind. Und das hat man schon gemerkt. Also es ist nur noch punktuell sehr laut geworden, aber wenn, ist es wirklich unlaut gewesen. Also Benaldi schiessen, also die rein sind von Kolumbien, also ich habe es jetzt nicht gemerkt beim Schreiben, aber jemand von SRF hat mir gesagt, da die Standkameras, also die haben gezittert in diesen Momenten.
Ich habe ja, wie gesagt, weil ich Hunger hatte, gestanden und meinen Bagel gegessen habe und ich habe auch, man hat wirklich in dem riesigen Stadion auch gespürt und das ist nicht so wie in L.A., wo es so wie verschiedene fast Boxen hat, wo Tribünen sind, sondern wirklich ein stabiler Oberrang und man hat dann schon gemerkt, wie das ganze Stadion einfach vibriert. Aber ist sicher auch eine gute Vorbereitung, weil das wird in Kansas City nicht großartig anders sein, was die Verteilung im Stadion angeht.
Nein, ich glaube, es könnte sogar noch ein bisschen extremer werden. Ich freue mich unfassbar. Ich glaube, ich habe es dir vorher gesagt, also auf uns wartet jetzt schon so ein Spiel, wo man sehr wahrscheinlich noch das Leben lang mit davon erzählen wird. Selbst wenn die Schweizer verlieren sollten, kann man aber trotzdem sagen, hey, wir waren dann da gewesen. Gegen amtierend Weltmeister, mit dem Messi. Auf das freue ich mich schon sehr und ich habe bis jetzt bei der Stimme, ich glaube, es nie 10 von 10 oder beim Stadion 10 von 10 vergeben. Ich wusste, irgendwann muss man es noch toppen und ich glaube, am Samstag werden wir es können toppen.
Siehst du bist schon voll in der Vollfreude. Ich bin schon wieder im bisschen Abschiedsschmerz, weil ich weiß, Übermorgen, am Morgen geht unser Flieger nach Kansas City, wir werden Vancouver verlassen. Ich bin noch immer in der Phase. Ich muss erst noch ein bisschen Abschied nehmen, bevor ich mich dann freuen kann auf das Spiel am Samstag.
Du bist schon, du bist sehr sentimental.
Ich fühle mich sehr schnell heimisch in anderen Orten, offensichtlich.
Also zu San Diego habe ich auch eine gewisse Bindung aufgebaut, jetzt zu Vancouver, obwohl wir jetzt schon 8 Tage wieder im Stück hier sind. Ist mir nicht ganz gelungen. Ist ja wirklich eine schöne Stadt. Ich glaube, da wird so noch sehr viel zu sehen. Zu geben, wo wir bis jetzt halt nicht können. Aber nein, mir wird der Abschied nicht schwerfallen.
Also, genug gequatscht, wir haben noch was zu arbeiten. Danke, Tommy, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, ich glaube, ich hoffe, wir haben es geschafft, historisch wirklich Sportmoment, Schweizer Sportmoment, auch irgendwie ein paar Stunden nach dem Match irgendwie können einzufangen.
Aber ich glaube, die 120 Minuten einigermaßen in so ein bisschen so eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, ist glaube ich, okay geworden.
Also.
Danke dir, danke euch da draußen fürs Zuhören und dann hören wir uns, da kann man es ja noch mal ein bisschen mehr einordnen, den sporthistorischen Moment und auf den nächsten sporthistorischen Moment blicken, melden uns natürlich noch mit einer Vorschau auf den WM-Viertelfinale gegen Argentinien der Schweiz am Samstag.
Wie tönt es?
Hey, ich habe immer noch Probleme mit das Viertelfinale, der Viertelfinal, die Viertelfinals, deswegen hat es für mich gerade komisch geklungen. Weil ich das Gefühl habe, das war weder Schweizer, die Schweizer Sprache war, sondern die Deutsche.
Ja, Deutsche ist Viertelfinale und Schweizerisch ist halt Viertelfinale.
Es ist ein Thema. Ich habe das Gefühl, beim Schreiben habe ich es einigermaßen.
Du schreibst schon immer gerne von 11-Meter-Schiessen, aber eigentlich in Schweiz ist es Penalty-Schiessen. Aber, die verzeihen mir.
Ich muss noch Sachen haben, die ich in dem Turnier verbessern kann.
Ja, du musst ja auch noch können, du hast jetzt zwar den Schweizer Pass, aber eben, es ist noch nicht abgeschlossen, der Prozess der Einschweizerung.
Ich hab noch was vor mir.
Aber du hast noch Zeit.
Genau. Also, danke dir, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns vor dem Spiel gegen Argentinien wieder.